Nach kapitalistischer Verwertungslogik ist der menschliche Körper nicht nur reine Arbeitskraft, sondern dient schon längst auch als Rohstofflieferant, etwa für Organe, für Blut oder Körperzellen. So ist auch die Verwendung von Eizellspenden in der Reproduktionsmedizin längst gängige Praxis. Aber wer spendet hier eigentlich für wen und welche Gruppen profitieren davon? Dazu hört ihr nun ein Interview von Martina Backes vom Freiburger Informationszentrum Dritte Welt mit der Journalistin Erika Feierabend.
Jüngst hat ja diese Nachricht Schlagzeilen gemacht, dass eine über 70-jährige Inderin und ich glaube, es hat auch schon Mexikanerinnen gegeben, ein Kind oder mehrere Kinder geboren hat. Das ist ein Wunder der Reproduktionsmedizin. Ist es ein Zufall, dass sich diese Wunder im globalen Süden vollziehen?
Naja, diese Wunder vollziehen sich überall in der Welt, also in den westlichen Teilen wie auch im globalen Süden. Und dass das in Indien stattgefunden hat, ist für mich überhaupt kein Zufall. Also auf der einen Seite, ich meine auch über Kolonialismus und so weiter, gibt es da natürlich eine lange Tradition westlicher medizinischer Wissenschaften, auch mittlerweile natürlich auch entsprechende Kliniken. Denn diese Wunder sind ja nur mit entsprechenden medizinischen Techniken und Kliniken möglich zu vollziehen. Und natürlich gehört da auch eine gewisse Akzeptanz der Vorstellung hinzu, dass in dem Fall Frauen eine Ansammlung von reproduktiv nutzbaren Substanzen in sich tragen, die gespendet, gehandelt und getauscht werden können.
Gespendet, gehandelt und getauscht, das bringt mich auf das Thema, die Fortpflanzungsindustrie ist ein stark globalisierter Sektor. Gelegentlich sprichst du auch von einem Reproduktionsimperium. Was ist eigentlich mit dem Begriff genau gemeint? Was verdeutlicht der und wie sieht auch die internationale Arbeitsteilung aus?
Diesen Begriff von Imperium hatte ich benutzt, soweit ich mich erinnere, im Zusammenhang mit Global Art. Das ist ein US-amerikanisch-israelisches Unternehmen gewesen. Ich glaube, die sind heute auch noch aktiv. Die hatten verschiedene Eizellspendezentren, unter anderem eins in Bukarest, und haben von da aus ihre Geschäfte betrieben. Und zwar wurden von Frauen in Bukarest und Umgebung Eizellen entnommen. Das heißt, die mussten hormonstimuliert werden. Es muss operativ, mussten die Eizellen entnommen werden. Und das dann für Kundinnen in USA, in Israel oder auch in Großbritannien. Das sind zumindest die Handelswege, die bekannt geworden sind. Die Frauen selber haben für diese Prozedur keine direkte Bezahlung bekommen, so hieß es, sondern eine Aufwandsentschädigung für die Zeit und die körperlichen Strapazen, die damit verbunden sind, von ungefähr $250. Und die Frauen zum Beispiel in Großbritannien, die diese Dienste in Anspruch genommen haben, über große Kliniken, eine zum Beispiel in London, Bridge Clinics heißen die, die haben ungefähr 8.000 Euro bezahlt für den Befruchtungszyklus inklusive Eizellspende.
Wenn man sich genauer anschaut, wer eigentlich diese Eizellspenderinnen sind, es hieß jetzt, es geht um ein Krankenhaus in Bukarest. Wo kommen denn die sogenannten Spenderinnen her?
In dem Fall sind es eher arme Frauen. Es gibt aber auch Eizellspenderinnen zum Beispiel in Spanien. Die kriegen ungefähr 1.000 Euro Aufwandsentschädigung, so heißt das. Das sind eher Studentinnen, die sich darüber ihre Ausbildung zum Teil mitfinanzieren oder irgendwelche Luxusgüter. Es sind auch Immigrantinnen in europäischen Ländern, um ihr Leben zu fristen. Das scheint mir eine weitere Möglichkeit zu sein, die sich da ausbildet, neben der Prostitution und dem Heiratshandel.
Das Ganze ist ja vermutlich nur deswegen so, weil in einigen europäischen Ländern es rechtlich nicht richtig ist, Eizellen zu spenden oder nicht legitim ist.
Diese internationale Arbeitsteilung, über die du vorhin gesprochen hast, die organisiert sich also meiner Beobachtung nach einmal nach Preisen. Also wie teuer ist so ein Reproduktionszyklus? Und nach gesetzlichen Regelungen, also wie viel gesetzliche Restriktionen gibt es in diesem oder in jedem Land beziehungsweise nicht. Diese rechtlichen Restriktionen beziehen sich vor allem auf so Sachen, bis wann wird diese Reproduktionstechnologie angeboten, ZB, wie bei der 70-jährigen Inderin. Das würde jetzt hier eigentlich so nicht stattfinden, aber in Indien ist das möglich. Oder Präimplantationsdiagnostik, noch, das dauert ja jetzt nicht mehr lange, hierzulande gesetzlich zumindest nicht eindeutig erlaubt, sagen wir mal so. In anderen Ländern wie Belgien oder auch osteuropäischen Ländern ist das gar kein Problem. Also da kann man eine IVF bekommen, also diese Reproduktionsmedizin inklusive dieser genetischen Überprüfung der außerkörperlich entstandenen Embryonen. Und ein dritter Punkt ist eben diese Eizellspende, die in Europa zumindest bezahlt, eigentlich verboten ist und in bestimmten europäischen Ländern erlaubt ist. Und in Osteuropa und auch in den Ländern des globalen Südens sind ja auch die Beobachtungsagenturen, selbst wenn es Restriktionen gibt, werden die dann überhaupt gesehen und verfolgt, zum Teil wesentlich lockerer. Und bei den Eizellspenden kommt dann eben auch noch so hinzu, Südafrika, da gibt es eben IVF-Zentren, die werben mit tollen, niedrigen Preisen, wunderbarem westlichen Standard, Hotelstandard, medizinischem Standard und mit einem reichen ethnischen Spenderpool.
Inwiefern spielen Herkunft und Hautfarbe der Eizellspenderinnen eine Rolle? Und zwar erstens, inwieweit werden jede Eizellspenderinnen auch angenommen von den entsprechenden Kliniken? Ich nehme an, dass das private Kliniken sind. Inwiefern spielt es auch eine Rolle bei der Nachfrage der Eizellempfängerinnen und welche Informationen erhält man da überhaupt?
Also schwierig ist das ganz präzise zu beantworten. Also sofern die Eizellen für reproduktive Zwecke genutzt werden, also dafür, dass sie einer anderen Frau eingepflanzt werden, beziehungsweise der daraus entstandene Embryo, spielt der Status, der gesundheitliche Zustand und auch die ethnische Herkunft eine Rolle. Das heißt jetzt nicht, dass sozusagen schwarze Frauen grundsätzlich in dem Bereich nicht gewollt sind, sondern sie sind unter Umständen gewollt, weil man sich ein Kind genau irgendwie dieser Art kreieren will. In den USA zum Beispiel sind es besonders gut situierte, weiße, gut ausgebildete Frauen, die Eizellspenderinnen werden. Es gibt da sogar Vermittlungsagenturen, die sich auf spezielle Frauen aus speziellen Klassen oder aus speziellen Berufen konzentriert haben. Es gibt da eine Agentur, TN Angels heißt die, die ist, glaube ich, aus Kalifornien und die hat sich auf die Vermittlung von Eiern, die von Models stammen, spezialisiert. Also da gibt es alles Mögliche an, in Anführungszeichen, Kundinnen-Nachfragen. Die sind sehr unterschiedlich. Was natürlich den osteuropäischen und auch den südlichen Markt besonders attraktiv macht, ist, dass die Eier dort sehr billig sind. Also die Aufwandsentschädigungen sind recht gering. Und es gibt natürlich auch viel mehr Frauen, die aus einer Not heraus Eizellen spenden. Und es gibt natürlich auch wesentlich weniger Informationen über die gesundheitlichen und Aufklärung über die gesundheitlichen Folgen.
Und das war ein Gespräch über die Globalisierung der Eizellmärkte zwischen Martina Backes vom Informationszentrum Dritte Welt mit Erika Feierabend. Sie ist Journalistin und schreibt unter anderem für die Zeitschrift Bioskop. Die Adresse der Zeitschrift lautet www.bioskop-forum.de.